Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Religiöses Brauchtum mit heidnischen Wurzeln. Die Rauhnächte gehören zu den dunkelsten Tagen zwischen den Jahren und sind für viele Menschen nach wie vor mystisch und magisch zugleich. Teufelsaustreibung auf muslimisch. Ein selbsternannter Wunderheiler und islamischer Geistlicher steht in Berlin wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht. Und Lust und Frust des Ehrenamtes. Gabi Rimmele betreibt am Prenzlauer Berg ein Tauschmobil und hat über ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein Buch geschrieben. Wenn die Rede von Rauhnächten ist, dann meint man landläufig die Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am 6. Januar, wobei die Herkunft der Rauhnächte nicht wirklich einwandfrei belegt ist. Jedenfalls werden sie in der Literatur als mystisch und magisch beschrieben und angeblich passieren allerhand Dinge in der dunkelsten Zeit zwischen den Jahren. Es reichen sich eben Brauchtum und Aberglaube die Hände. Für die meisten Menschen dient dieser Zeitraum vor allem der Besinnung. Aber auch um die vergangenen Monate mal Revue passieren zu lassen und auf das kommende Jahr zu blicken. Anna Suhr ist bei ihren Recherchen zum Thema Rauhnächte unter anderem auf eine Musikerin gestoßen, die mit ihrer Band, die Irrlichter, vor einigen Jahren eine CD gemacht hat. Und da heißt es auf dem Booklet:
In den 12 Rauhnächten sind die Grenzen zwischen den Welten dünn. Die Zeit zwischen der Wintersonnenwende und der Epiphaniasnacht ist eine geheimnisvolle, aber auch eine gefährliche Zeit, die in ganz Europa mit verschiedensten Bräuchen begangen wird, in denen Heidentum und Christentum untrennbar verwoben sind. Es ist eine Zeit zwischen den Zeiten. Die Zeit der wilden Jagd, der Geister und der sprechenden Tiere. Eine Zeit der Einkehr und des Feierns.
So heißt es im Booklet von Rauhnächte, einer CD, die von der Mittelalter-Musikgruppe Die Irrlichter vor einigen Jahren eingespielt wurde.
Jahr für Jahr spielen wir Weihnachtskonzerte vor allen Dingen in der Adventszeit. Und da sind viele Lieder, die eigentlich gar nicht direkt im Advent sind, sondern in der Weihnachtszeit im Allgemeinen, also wirklich sich darüber hinaus erstrecken. Und da dachten wir, dem müssten wir eigentlich auch mal ein Album widmen.
Brigitta Jaroschek hat die Irrlichter vor fast 20 Jahren gegründet. Die Besetzung der Gruppe wechselte im Laufe der Jahre immer mal wieder. Seit 2004 ist sie ein reines Frauenensemble. Sie singen mehrstimmig und alle beherrschen mehrere Instrumente. Brigitta Jaroschek spielt hauptsächlich Saiteninstrumente, darunter Laute, Mandoline und Harfe. Die meisten eigenen Stücke der Gruppe hat sie komponiert. Rauhnächte ist ein Konzeptalbum, auf dem sich neben Eigenkompositionen auch Stücke aus vielen Ländern Europas aus verschiedenen Epochen befinden.
Es sind keine bekannten Weihnachtslieder, die man an jeder Ecke kennen würde oder so. Das heißt, man kann die CD auch das ganze Jahr über hören. Ja, und darüber hinaus sagt man ja den Rauhnächten nach, dass sie auch auf die 12 Monate des neuen Jahres hinverweisen. Uns hat es besonders gut gefallen mit den 12 Rauhnächten, weil wir gesagt haben, wir machen dann 11 Tracks, die dazu passen. Und ein Track fehlt quasi, eine Nacht ist Stille.
Wir sind ja gerade mitten in den Rauhnächten. Wenn man draußen sich umtut, ist es eine sehr ruhige Zeit, eine sehr stille Zeit. Unter diesem Corona-Aspekt ist alles noch viel stiller als sonst. Aber auch wenn man historisch zurückblickt, ist diese Zeit zwischen den Jahren eben eine ganz besondere Zeit.
Sagt die Volkskundlerin Katrin Bauer. Sie erforscht am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbands Rheinland unter anderem, wie sich überlieferte Rituale verändern und neue entstehen. Bei den Katholiken beginnen die 12 Rauhnächte meistens mit der Nacht der Wintersonnenwende am 21. Dezember und enden nach Neujahr. Protestanten dagegen zählen eher die Nächte zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag. Die sogenannte Zeit zwischen den Jahren bezieht sich auf eine Lücke zwischen Mond- und Sonnenkalender. Das Mondjahr ist nur 354 Tage lang, somit fehlen 11 Tage zum astronomisch korrekten Jahreslauf der Sonne. Bevor der gregorianische Kalender ab dem 16. Jahrhundert die Zeitzählung vereinheitlichte, endete das alte Jahr in weiten Teilen Europas mit dem 24. Dezember. Das Neue begann am 6. Januar. Die fehlenden 11 Tage oder 12 Nächte wurden einfach hinten angehängt. So entstand der Begriff zwischen den Jahren.
Es war eine Zeit, in der das Gesinde nicht arbeiten durfte, wo man viel zusammensaß. Es war eine Zeit, in der es ja auch noch keine Elektrizität gab. Das heißt, man hatte auch nur wenige Stunden am Tag, in denen man draußen überhaupt was machen konnte und sehr viel Zeit, sich miteinander zu unterhalten. Und in dieser Zeit sponnen sich dann natürlich auch Geschichten, was so in dieser dunkelsten Jahreszeit, die wir überhaupt haben, passiert.
Diese dunkle und oft stürmische und schneereiche Zeit ließ die Fantasie der Menschen blühen. Angeblich gab es schon zu vorchristlicher Zeit Erzählungen über böse Götter und Geister. Oftmals zottelige Gestalten, die um die Häuser schlichen und ihr Unwesen trieben. Im Zuge der Christianisierung wurden sie dann durch den Teufel und seine Dämonen ersetzt.
Wir haben Quellen tatsächlich erst seit dem Mittelalter oder Spätmittelalter, wo wir Treiben oder Rituale in den Rauhnächten auch belegen können.
Eine der frühesten schriftlichen Quellen für Bräuche in den Rauhnächten ist das 1534 erschienene Weltbuch von Sebastian Frank, die erste Kosmographie in deutscher Sprache. Die Medievistin Anna Karin spielt bei den Irrlichtern vor allem die Schlaginstrumente. Sie zitiert aus dem Weltbuch.
Die 12 Nächt zwischen Weihenacht und Heiligen Drei Königtag ist kein Haus, das nit alltag Weihrauchrauch in ihr Herberg mache, für alle Teufel, Gespenst und Zauberei. Also man wollte sich gegen Teufel, Gespenster und Zauberei, was natürlich auch ein wichtiges Thema in der frühen Neuzeit war, wehren und wappnen können.
Wann aus den 12 Nächten die Rauhnächte wurden und worauf der Begriff genau zurückgeht, das ist umstritten. Dazu Anna Karin.
Die einen Leute sagen, das geht auf das mittelhochdeutsche Wort Ruch zurück und das würde erstmal so etwas wie fällig, behaart bedeuten. Das hat man sich dann so ein bisschen hergeleitet, dass man sich vorgestellt hat, wie die Dämonen mit Fell durch die Nacht geflogen sind. Die andere Möglichkeit ist, dass früher und auch heute zum Teil noch viel geweihräuchert wurde in der Zeit, um die Gespenster fernzuhalten, um Segen natürlich auch über das Haus zu bringen. Aber das hatte tatsächlich einen ursprünglichen Grund im Aberglauben noch, dass man noch bevor die Christianisierung stattgefunden hat, mit Wacholder zum Beispiel geräuchert hat und dann später nach der Christianisierung tatsächlich mit Weihrauch in den Stall gegangen ist.
Neben dem Räuchern gibt es noch weitere Bräuche, die sich bis in unsere Zeit hinein erhalten haben. Das Orakeln findet sich beispielsweise im Bleigießen an Silvester wieder. Und Dämonen sollten in der Silvesternacht mit lautem Böllern vertrieben werden. Die Rauhnächte werden auch von der Kirche als eine wichtige Zeit der inneren Einkehr bezeichnet. Die meisten der heute noch oder wieder zelebrierten Bräuche findet man aber eher in anderen spirituellen Kreisen.
Wir leben heute im Grunde in einer total säkularen Gesellschaft, wo Religion für einen Großteil der Menschen nicht mehr die Bedeutung hat. Und da gibt es natürlich sehr viele Anbieter in so einem religiösen Spektrum, die dann in diese Nische sozusagen gehen und Anregungen bieten, wie man sein Leben gestalten kann. Und da würde ich dann ja so esoterische Zirkel dazu zählen, die sich dann eben auch mit Rauhnächten zum Beispiel beschäftigen. Also es gibt so, ich sage jetzt auch bewusst, abergläubische Rituale, die dann auch in diesen Büchern oder in diesen Blogs immer wieder transportiert werden, wie dass man zum Beispiel keine Wäsche aufhängen darf.
Auch die Musikerinnen der Irrlichter kennen oder praktizieren einige dieser Bräuche. Aber sie erzählen davon mit viel Gelächter und Augenzwinkern. Stefanie Kolb-Büser gehört seit vielen Jahren zum festen Kern der Gruppe. Sie spielt neben der Schlüsselharfe verschiedene Flöten und Blasinstrumente.
Ich persönlich finde an den Rauhnächten ganz faszinierend, dass man ja auch sagt, dass die Tiere in dieser Zeit sprechen können, da wir auch selber viele Tiere haben. Ist das, finde ich, zumindest ein ganz zauberhafter Gedanke. Und wir haben lange versucht, gehört und gewartet, aber bis jetzt noch keinen Ton erhaschen können von unseren Tieren.
Das Gebot, keine Wäsche aufzuhängen, ist auch bei Brigitta Jaroschek und ihrer Schwester Anna Karin ein Thema.
Was ich sehr charmant fand bei den Recherchen zur CD war, dass man keine weiße Wäsche aufhängen soll, weil sonst wird daraus das Leichentuch gewebt. Das heißt, ich weigere mich in diesen 12 Nächten die Wäsche zu machen.
Für mich ist es tatsächlich auch diese Wäschegeschichte, weil das Einzige ist, was ich als Brauchtum sogar kenne, weil meine Mutter mir als Kind immer gesagt hat, dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufhängen darf, damit sich da keine bösen Geister drin verfangen würden.
Ganz ohne Kirche geht es dann aber, zumindest bei ihrer Musik, doch nicht. Viele Lieder der Rauhnächte-CD sind live in einer Kirche eingespielt worden.
Ooh-lay, ooh-lay, now little tiny child.
Der laute, mehrstimmige Gesang soll auch an Zeiten erinnern, in denen es Frauen nicht erlaubt war, öffentlich aufzutreten oder in einer Kirche zu singen, sagt Brigitta Jaroschek. Und ihre Bandkollegin Stefanie Kolbüser ergänzt.
Der Klang in einer Kirche kommt auch dem Klang unserer Instrumente sehr entgegen. Wir spielen ja vorwiegend auf Nachbauten historischer Instrumente und der Natursound und auch, dass viele Obertöne in dieser Art der Musik zu hören sind, kommt einfach in einem Gebäude wie der Kirche mit so einem wunderschönen Hall auch nochmal ganz besonders zur Geltung.
Anna Suhr mit einem Beitrag über die Rauhnächte. Ein selbsternannter Wunderheiler und islamischer Geistlicher aus der Berliner Community sollte es richten. Er unterzog eine 22-jährige Frau, weil sie angeblich nicht schwanger werden konnte, einer Salzwasserkur. Die junge Frau aus dem Libanon starb später. Das soll mit der wochenlangen Prozedur zu tun haben. In diesem Zusammenhang sprachen einige Medien auch von Teufelsaustreibung. Das war im Dezember 2015. Nun stehen in Berlin aktuell ein 35-jähriger Mann und seine Eltern wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht. Juristisch verantworten müssen sich aber nicht nur die Angehörigen, sondern auch der Hodja, der islamische Geistliche, der die Prozedur teilweise mit Koranrezitationen begleitet haben soll. Luise Sammann über das umstrittene und verbreitete Berufsbild eines Hodjas in Deutschland.
Nicht nur juristisch, auch theologisch wirft der zurzeit vor dem Berliner Landgericht verhandelte Fall um den sogenannten Wunderheiler Mazen K. viele Fragen auf. Denn anders als zum Beispiel im Hinduismus oder auch im katholischen Christentum, wo Exorzismus eine offiziell anerkannte Praxis ist, ist die sogenannte Teufelsaustreibung im Islam hoch umstritten. Genau darum aber scheint es gegangen zu sein, als die 22-jährige gesundheitlich vorbelastete Nesma M. über eine Woche lang Kochsalzlösung gegen ihre Kinderlosigkeit verabreicht bekam. Ein böser Geist habe von ihr Besitz ergriffen, lautete wohl die Diagnose des Hodjas, der die Behandlung angeordnet und teilweise begleitet haben soll.
Solche Wunderheilungen kann man islamtheologisch nicht legitimieren.
So der Islamwissenschaftler Ali Randur von der Universität in Münster.
Es ist verboten, die Verzweiflung von Menschen auszunutzen, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Ein weiterer Grund, warum solche Phänomene islamtheologisch problematisch sind, ist die Tatsache, dass man dabei auch okkulte Rituale benutzt. Und solche Rituale sind eigentlich in den muslimischen Lehren strikt verboten.
Obwohl er sie immer gekannt und erwähnt hat, verbietet der Islam die Auseinandersetzung mit magischen Vorstellungen. Ein böser Geist, der sich durch eine hochdosierte Salzwasserkur vertreiben lässt, gehört allerdings zweifelsohne in diese Kategorie. Ein Blick ins Internet genügt, um zu sehen, wie weit verbreitet eigentlich vorislamische Exorzismus- oder Heilungsrituale auch heute noch in muslimischen Communities sind. Nicht zuletzt auch in Deutschland. Auf YouTube und Facebook bieten angebliche Wunderheiler und Hodjas ihre Dienste an, behaupten, mit den auch im Koran erwähnten Djinns, also Feuergeistern, in Verbindung treten, durch Voodoo-ähnliche Praktiken oder das Rezitieren bestimmter Gebete und Suren kaputte Beziehungen, Schlafstörungen, Depressionen oder eben Unfruchtbarkeit heilen zu können. Nicht immer müssen solche Behandlungen dabei automatisch gefährlich oder auch nur problematisch sein, meint Wieland Machleit, 14 Jahre lang Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ob sie zuvor auch einen Heiler aufgesucht hatten, gehörte für den Psychiater grundsätzlich zu den Standardfragen an seine Patienten.
Häufig sagen sie ja, es wurden die und die Suren gelesen oder es wurden Suren auf einen Zettel geschickt, der wurde in Wasser getaucht, sodass die Tinte sich in Wasser auflöst. Und das hatte für mich die und die Wirkung. Ich bin erstmal beruhigt nach Hause gegangen. Also der Sinn der Sache dieses Rituals, das man natürlich als Hokuspokus betrachten könnte, ist der, dass derjenige sich dann auch subjektiv einfach besser fühlt. Ich möchte jetzt nicht das Wort Placebo sagen, sag es doch, wie ich sehe. Also wenn ich hier zum Psychotherapeuten gehe und ich erlebe das als Ermutigung bei einer Verstimmung, dann ist es ein erster Schritt auf einem Heilungsprozess.
Etwa 80% seiner früheren türkisch- oder arabischstämmigen Patienten in Hannover hätten sich zuvor oder parallel von einem Hodja beraten lassen, schätzt Psychiater Machleit. Vor allem unter denjenigen, die selbst nach Deutschland eingewandert und damit Teil der sogenannten ersten oder auch zweiten Generation waren. Eine hohe Zahl, die den Experten für interkulturelle Psychiatrie nicht überrascht.
Das ist ein Stück Heimat, nicht? Ich meine, das ist ja auch bei uns verbreitet, dass man die Psychiatrie nicht gerne aufsucht, weil sie eben stigmatisiert ist, Verurteilungen da sind, Vorurteile, und das ist in anderen Ländern nicht weniger, eher noch größer, würde ich sagen. Religion und Kultur, Krankheit und Kultur, Krankheitsverständnis ist ja immer kulturspezifisch. Und der Hodja ist eben niederschwellig und ist ein Stück Heimat, wo man sich zu Hause fühlt.
Wie viele muslimische Heiler auch heute noch in Deutschland ihre Dienste anbieten, ist unbekannt. Auch ob sie dies gegen Geld tun, was im Islam strikt verboten wäre, oder ehrenamtlich, zum Beispiel in ihrer Funktion als Imam an einer Moschee oder nur als sogenannte Internetphänomena, weiß niemand. Das Problem ist damit das gleiche wie bei allen alternativen Heilern in Deutschland, ob religiös oder nicht. Weder gibt es eine Kontrolle ihrer genauen Zahlen noch ihrer Methoden und Praktiken.
Theoretisch gesehen kann sich jede Person so nennen, weil es keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Es gibt jetzt auch keine Hochschule oder Lehrstätte, wo man solche Heiler ausbildet. Es ist auch kein Fach im Bereich der Theologie. Es gibt keine Ausbildung dafür. In der absoluten Mehrheit der Fälle sind das einfach selbsternannte Heiler, die keine Kompetenzen besitzen, was die Heilkunde betrifft.
Unter islamischen Gelehrten mag Einigkeit darüber bestehen, dass Hilfsmittel wie Eisen, Salz oder ähnliches bei der Anwendung eigentlich ungefährlicher Heilsgebete, Rukya im Arabischen, verboten sind. Der aktuell in Berlin verhandelte Fall zeigt jedoch, dass sich nicht jeder angeblich korankundige Heiler an solche Gebote hält. Welche Schuld an dem qualvollen Tod der erst 22-jährigen Nesma M. den Hodja trifft und welche ihre Familie, die seine Anweisungen scheinbar annahm und ausführte, muss nun das Gericht entscheiden.
Luise Samann berichtete. Nach Presseinformationen der Bundesregierung engagieren sich deutschlandweit rund 31 Millionen Menschen ehrenamtlich. Bundespräsident Steinmeier bedankte sich am 5. Dezember zum Internationalen Tag des Ehrenamts und hob das Engagement der Menschen hervor, die sich in Angelegenheiten in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt, ihres Stadtteils und ihrer Region einbringen. Man ist sich darin einig, der Einsatz der ehrenamtlich Tätigen ist ein wichtiger und verantwortungsvoller Beitrag für die Gesellschaft. Und Gabi Rimmele ist eine von vielen ehrenamtlich Aktiven. In Berlin hat sie das Tauschmobil gegründet, mit dem sie seit Jahren am Rande des Prenzlauer Bergs auf einem kleinen Markt steht, derzeit wegen der Pandemie aber nicht. Über ihre ehrenamtliche Arbeit hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Krux mit dem Ehrenamt und warum es sich dennoch lohnt«. Martina Groß hat sie getroffen.
Das Tauschmobil ist eine Art Schenkladen auf Rädern.
2012 hat Gabi Rimmele das Tauschmobil ins Leben gerufen. Von Anfang an finanziert sie das Projekt aus ihrer eigenen Tasche.
Also ich habe mir einen kleinen LKW gekauft mit Regalen drin, habe mir Kleiderstangen einbauen lassen. Und jeder, der möchte, kann was vorbeibringen, das er verschenken möchte, das er selber nicht mehr braucht. Und jeder, der etwas braucht und sucht, kann sich dort umschauen und etwas mitnehmen.
Hauptberuflich arbeitet Gabi Rimmele als Sozialarbeiterin und Entrümpelungsberaterin. Sie suchte etwas, das darüber hinausgeht.
So ein Element irgendwo, wo ich für mich was tun kann, was eben in meinem Rahmen der Möglichkeiten steht, um mich in der Gesellschaft zu beteiligen, mich mit ihr auseinanderzusetzen und so eine Art Beitrag zu leisten.
teilen und tauschen, anstatt wegwerfen und neu kaufen.
Naja, ich habe angefangen und dachte so, das ist ein ganz klares, einfaches, überschaubares Projekt. Ich dachte, es ist genau meine Schuhgröße.
Niemand muss sich beim Tauschmobil etwas verdienen. Niemand etwas mitbringen, um sich etwas mitnehmen zu dürfen. Gebrauchte Gegenstände, Spielzeug oder Kleidungsstücke finden neue Besitzer oder Besitzerinnen. In Bücherkisten kramend werden Leseempfehlungen und Geschichten ausgetauscht. Das zunächst auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Projekt wird zu einem sozialen Treffpunkt. Neue Kontakte entstehen.
Und dann sind eben die Situationen entstanden und ich musste mich damit auseinandersetzen. Und es gab dann Zeiten, wo ich dachte, wow, das ist mir echt eine Nummer zu groß oder zu anstrengend. So, und es hat mich schon viel Energie gekostet, mich damit auseinanderzusetzen und immer wieder zu schauen, warum mache ich es trotzdem.
Aus den Erwartungen, Enttäuschungen und Ambivalenzen mit dem Tauschmobil entsteht ein Buch, Die Krux mit dem Ehrenamt und warum es sich dennoch lohnt.
Ich habe es versucht, auf eine andere Ebene zu heben, zu gucken, was macht Ehrenamt eigentlich aus, was macht es manchmal schwierig und woraus ziehen wir ehrenamtlich Tätigen eigentlich so die Freude, die Energie, um da jede Woche wieder zu stehen, jede Woche wieder sich zu engagieren.
Es gibt immer wieder Situationen, die sie herausfordern, in denen sie an der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit, Gesellschaft mitzugestalten, zweifelt. In denen sie sich fragt, ob das Gleichgewicht zwischen ihrer Arbeit und den Besuchern des Tauschmobils nicht zu sehr in Schieflage geraten ist, in denen sie sich ausgenutzt fühlt. Das Buch ist eine kritische Betrachtung des oftmals eindimensional positiven Bildes vom Ehrenamt.
Babysachen?
Ja.
Ach, schön, schön, da freue ich mich. Kommen Sie her.
Zum Beispiel, wie geht man mit Menschen um, die sich die mitgebrachten Taschen mit Babykleidung vollstopfen?
Also es gibt viele Situationen, die mich am Anfang, so in der ersten Zeit vielleicht eher geärgert haben, wo ich dachte, warum machen die das so? Wenn manchmal Menschen kamen, die so sehr viel mitgenommen haben, so scheinbar, ohne zu wissen, wann es genug ist und das jede Woche wieder.
Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Gier. Ein Thema, das auch andere ehrenamtlich organisierte Projekte, wie beispielsweise die Tafeln, betrifft. Gabi Remmele lernt, konfliktbeladenen Situationen nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Sie sucht offensiv das Gespräch.
Und ich habe dann gemerkt, dass ich mich oft getäuscht habe, dass es oft nicht die Gier war, die Menschen dazu animiert, so viel mitzunehmen, sondern dass die vielleicht ihre ganze Nachbarschaft mit Sachen versorgen oder eine große Familie haben. Also dass es durchaus reale Gründe gibt, warum Menschen auch wirklich sehr viel brauchen, sehr viel mehr, als ich mir vorstellen kann.
Ein weiteres großes Thema ist die Rolle von Dankbarkeit in der ehrenamtlichen Arbeit. Die Bewohner des Kiezes haben das Tauschmobil gut angenommen und Gabi Remmele glaubte, die Menschen würden ihre Arbeit auch finanziell unterstützen. Sie lädt zu einer großen Tauschparty auf dem Markt ein, engagiert eine befreundete Band und stellt eine Spendenbox auf.
Ich habe dann festgestellt, dass doch diese Bereitschaft, Geld zu geben für dieses Projekt, sich doch sehr in Grenzen gehalten hat. Und ich muss zugeben, am Anfang hat mich das auch ziemlich enttäuscht.
Sie kommt zu dem Ergebnis, Geld ist als Gradmesser für Dankbarkeit das verkehrte Mittel. Vielmehr schafft es eine Abhängigkeit und eine ungute Hierarchie.
Und ich habe gemerkt, wieder viel mehr darauf zu achten, was wir ansonsten an Rückmeldungen bekommen. Und das ist für mich auch dieses Nehmen, dass ich viel von den Menschen erfahre, viel an Gegenseitigkeit erfahre und auch an Solidarität, dass Menschen mithelfen, mitarbeiten, dass sie uns kleine Geschenke vorbeibringen, Aufmerksamkeiten. So, und dass wir ganz viele tolle Gespräche führen.
Aus Berlin, Martina Groß. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak.